MDR Blue Nachtclub Überpop
mit Henning Cordes. Moin. In der Gastro. Bei Veranstaltern und Clubs sind die Zeiten gerade nicht besonders rosig. Fachkräftemangel, geringere Gästezahlen, aber höhere Mieten. Überhaupt ist in den vergangenen Jahren so manches teurer geworden. Die Klagen sind bekannt. Kurz gesagt, der Branche ging's schon mal besser. Wie irre muss man denn eigentlich sein, ausgerechnet jetzt einen neuen Club aufzumachen? Fee Schlenstedt macht genau das. In Hamburg eröffnet sie im November den Nika Jazz Club. Ich war bei ihr auf der Baustelle und habe nachgefragt, was eigentlich alles dazugehört, im Jahr 2024 einen neuen Laden aufzumachen. Gar nicht mal so speziell den Jazz betreffend, sondern Hürden, die ein Metal-Club genauso nehmen müsste. Vor Hürden steht in diesen Tagen auch das alteingesessene Hafenklang direkt an der Elbe. Hier geht es nicht ums Aufmachen, sondern ums Aufbleiben. Rechnungen drücken und mit einer Crowdfunding-Kampagne hat man dort das Schlimmste erst einmal abwenden können. Aber wie lange geht das gut? Was braucht ein Live-Club, um auch in den nächsten Jahren noch offen zu bleiben? Das alles heute bei Nachtclub Überpop. Gleich geht's hier direkt zu Fee Schlenstedt auf die Baustelle. Dorthin tragen uns jetzt Guided by Voices a Salty Salute. This on the set list. The new drunk drivers have hoisted the flag. Also, es halt hier so ein bisschen. Ich stehe draußen im Nika Jazz Club nahe des Bucerius Kunstforums mitten in Hamburg und mir gegenüber steht Fee Schlenstedt. Moin.
Moin, hallo.
Dieser Club ist komplett neu. Ihr habt ihn alle noch nicht gesehen. Fee, was wird das hier überhaupt?
Das wird ein Jazzclub im weitesten Sinne. Also wir werden Live-Jazz-Konzerte fast täglich anbieten und darüber hinaus aber auch Blues-, Funk- und Soul-Konzerte. Und der Jazz wird in all seinen Facetten abgebildet. Also von bis wird es da alles geben.
Kurze Frage hier zu den Räumen. Also ich habe eben den Hall schon angesprochen. Man hört so ein bisschen, wie habe ich mir den Raum unten vorzustellen? Also wir stehen hier jetzt oben in der ersten Etage des Ganzen. Unten ist dann die etwas größere Halle für die Konzerte. Wie sieht das Ganze aus da unten?
Also es ist ein langer Raum mit leider drei Säulen, die müssen wir hinnehmen, aber ansonsten ist der Raum toll, weil er sich ideal erstreckt und vor allem einen ganz, ganz tollen Blick auf den Alsterfleet hat. Und hinten im Raum, am Ende des Raumes, wird die Bühne stehen, wenn man reinkommt, links wird die Bar sein und der Raum wird dann vollgestellt sein mit Stühlen und kleinen Bistrotischen und es wird dann Service an den Plätzen geben, also sprich, die Leute können Getränke bestellen, aber auch essen. Wir haben ausgesuchte Snacks, wie zum Beispiel Oliven, Antipasti, Brezeln und da ist dann sicher für jeden was dabei.
Um hier nochmal ein Bild zu machen, also um mich rum ist hier ein quasi nackter Raum, es hängen noch Kabel aus der Wand, es sind noch keine Tapeten dran. Es ist offensichtlich noch Baustelle hier. Aber wir sind ja tatsächlich schon einigermaßen knapp vor der Eröffnung. Im November soll es losgehen. Mich interessiert mal, was für einen Vorlauf hatte das denn jetzt bis jetzt? Also wie lange dauert das denn eigentlich, so einen Club bis zur Eröffnung zu bringen?
Ganz klar, viel zu lange. Wir sind seit anderthalb Jahren jetzt dabei auszubauen und das Ganze hat sich viel länger gestreckt, als wir das dachten und wollten. Wir haben natürlich mit Verzögerungen gerechnet, aber dass die so gravierend sind, davon war nicht auszugehen. Und eigentlich war das Vorhaben, im April zu öffnen. Das mussten wir verwerfen. Dann war September der geplante Termin. Das mussten wir dann auch verschieben. Und irgendwann war es so, dass wir aus wirtschaftlichen Gründen sagen mussten, es muss jetzt im November eröffnet werden. Andere Wahl haben wir nicht mehr. Und insofern wird am 9. November die Eröffnung sein und es wird verdammt knapp. Und ich habe wirklich schlaflose Nächte.
Was hat denn die ganze Sache so verzögert und zu deinen schlaflosen Nächten geführt?
Also in erster Linie war das der Schallschutz und darüber hinaus dann viele kleine Themen, mit denen man gar nicht so rechnet. Und letztendlich führt dann eins zum anderen. Und irgendwann war klar, wir müssen einfach zusehen, dass wir schnell fertig werden und jetzt Nägel mit Köpfen machen. Und wenn man dann eine Entscheidung trifft und sagt, so, dann muss es eröffnet werden, dann geht's plötzlich auch alles irgendwie doch ganz schnell.
Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Ich baue in einem Club irgendwelche Wände und irgendwelche Fenster ein und dann kommt ein Mann vom Amt vorbei und sagt, nee, das ist alles viel zu dünn oder was war da?
Naja, der Mann vom Amt kommt nicht vorbei, sondern man kommuniziert dann natürlich per Antrag und dann kriegt man eine Rückmeldung. Und tatsächlich war es bei uns auch so, dass der Brandschutz und der Schallschutz sich gegenseitig irgendwie immer im Wege standen und neue Lösungen gefunden werden mussten, um allem gerecht zu werden. Und das sind dann behördliche Schritte, die man da gehen muss und Abstimmungen vornehmen muss und sich Genehmigungen einholen muss. Und das ist tatsächlich langwierig.
Alle reden jetzt in diesen Tagen über Bürokratie in Deutschland, zu große bürokratische Hürden und so etwas. Und das klang ja eben zumindest so ein bisschen durch. Also wie viel von dem, was dich jetzt hier beschäftigt, fällt denn in diese Kategorie? Anträge stellen, Bürokratie bearbeiten und so etwas?
Das ist schon erheblich und auch wirklich erstaunlich, was man da alles berücksichtigen und beachten muss. Tatsächlich sind wir jetzt mit den 300 Plätzen, die wir anbieten, eine Versammlungsstätte. Die ist ab 200 Personen relevant und also ab 200 Plätzen. Und wenn man in die Kategorie fällt, muss man unglaublich hohe Auflagen erfüllen. Das erstreckt sich von der Größe des barrierefreien WCs, was natürlich seine Sinnhaftigkeit hat, bis hin zu eben Schallschutz, der immer gilt, und Brandschutzauflagen. Garderoben beziehungsweise Umkleiden für Mitarbeiter, WCs für Mitarbeiter, das ist natürlich alles wichtig und richtig, aber tatsächlich gibt es da teilweise erstaunliche Auflagen und die sind zum Teil wahnsinnig, wahnsinnig schwer zu handeln.
Kannst du mir mal ein Beispiel für eine wahnsinnige Auflage geben?
Also ich würde gerne ein Beispiel nennen, was für Absurditäten manchmal vorherrschen. Ich habe zum Beispiel bei der IFB Digitalförderung mitgemacht und habe einen Antrag auf Förderung für die Digitalisierung unseres Unternehmens gestellt. Und das lief alles per E-Mail und online natürlich und habe dann aber die Zusage dafür per Post erhalten. Und zwar, ich glaube, 30 Seiten ausgedruckte Unterlagen, die mir bestätigt haben, dass der Antrag bewilligt wurde. Und das zum Beispiel ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Und das heftet man dann in 2 oder 3 Leitsordnern ab, oder?
Genau so sieht's aus.
Wenn du mit dem Finger schnipsen könntest und eine bürokratische Regel, irgendeine Hürde wegschnipsen könntest, so einfach so, was würde verschwinden?
Die langen Wege einfach und die vielen Formulare und dieses doppelt und dreifach Ausfüllen von irgendwelchen Anträgen oder eben Formularen. Direkte Wege, dass ein bisschen mehr die Vernetzung auch stattfindet. Denn den einen Antrag muss man hier stellen, den anderen dort. Die haben beide was miteinander zu tun, die werden aber nie von den Behörden zusammengeführt. Das ist was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Aber man hat ja vor so einer Cluberöffnung dann eben auch nicht nur mit der Bürokratie zu tun, sondern vielleicht auch einfach mit der Nachbarschaft. Also wir sind jetzt im Club hier einigermaßen in der Innenstadt und naja, ganz so viele Leute wohnen hier auch nicht, aber vielleicht sind ja doch noch so ein paar da. Fragt man die Leute, ob sie damit zufrieden sind? Also muss man da irgendeinen Zinnober veranstalten, um die Leute ins Boot zu holen? Ach so, hier kann es gelegentlich mal lauter werden. Was macht man da?
Wir haben alle Vorkehrungen getroffen, um zu vermeiden, dass wir in Konflikte geraten, indem wir den ganzen Raum oder die ganze Fläche schallisoliert ausbauen lassen haben. Das heißt, die Fläche ist komplett Raum in Raum gebaut, sodass eigentlich jetzt auch nichts mehr nach außen dringen dürfte, zumindest nicht relevant. Tatsächlich haben wir hier zum Glück keine Anwohner. Das heißt, wir haben Nachbarn wie Büros, Retailflächen, Restaurants. Und die meisten, das sagen sie zumindest, freuen sich auf uns. Und Ich denke, das liegt wirklich daran, dass wir wesentlich zur Belebung dieses Innenstadtquartiers beitragen werden. Und insofern freuen sich alle auf uns. Wie gesagt, das sagen sie jetzt noch. Wir mal sehen, wenn wir loslegen, wie es dann ist. Aber ich bin mir sicher, dass es so bleiben wird. Denn wir haben, wie gesagt, alle Vorkehrungen getroffen. Und mit direkten Anwohnern haben wir jetzt keine Probleme, da es die hier nicht gibt. Leider, muss man natürlich auch sagen, weil es wäre schön, wenn die Innenstadt belebter und bewohnter wäre. Aber tatsächlich werden wir jetzt dann mit den Konzerten dazu beitragen, dass es hier lebendiger wird. Und das kommt ja allen Nachbarn zugute, denn nach 20 Uhr ist hier wenig los. Wir haben einen tollen Nachbarn, zwei Restaurants. Da ist natürlich abends schon noch was, passiert da schon noch was, aber eben auf eine ganz andere Weise. Und ich bin mir sicher, dass wir hier ein gutes Miteinander weiterhin auch haben werden. Das ist im Moment ein ganz tolles Miteinander, das wir hier haben. Und alle gehen ganz, ganz toll auf uns zu. Und ich freue mich sehr über die Nachbarschaft.
Das macht jetzt natürlich auch nicht den Eindruck, als wenn es irgendein drogengeschwängerter Techno-Club wäre hier oder sagen wir mal ein sumpfiger, heroingeschwängerter Jazz-Club im Jahr 1947 oder sowas in der Art. Die Nachbarschaft ist ja tatsächlich künstlerisch wertvoll. Also Bucerius Kunstforum ist da, es kommt hier noch ein anderes Museum in die Nähe, habe ich gelesen. Fancy Konditor soll noch mit in dieses Gebäudeensemble reinkommen. Wie habe ich mir denn eigentlich das Jazz-Publikum vorzustellen, das ihr hier ansprechen wollt?
Also wir werden ganz klar das klassische Jazzpublikum ansprechen, aber nicht nur. Denn die Konzerte werden sehr divers sein, so soll auch das Publikum dann eben sein. Und ich werde von bis alles abbilden, das hatte ich ja schon mal gesagt, und zwar den klassischen Jazz, bei dem dann natürlich auch der klassische Jazzhörer oder die Hörerinnen erwartet wird. Aber ich werde auch Jazzkonzerte machen, die ein junges Publikum ansprechen. Das ist mir sehr wichtig, die jungen Leute eben auch anzusprechen und zu gewinnen. Wie zum Beispiel jetzt das Konzert von Theo Koker, das am 10. November stattfindet. Das geht dann in den Bereich Hip-Hop. Da sind dann ganz andere Leute als zum Beispiel bei dem Count Basie Orchestra, das wir auch da haben. Und insofern ist es mir wirklich ganz, ganz wichtig, dass der Club auch niederschwellig und offen für alle ist und dass wirklich jeder sich hier auch reintraut, weil die Gegend ist schon sehr schick und das ist auch sehr, sehr schön, aber ich möchte es gerne erdig und klar und unkompliziert und gemütlich gestalten und wie gesagt jeden ansprechen, dass sich auch wirklich jeder hier wohlfühlt. Und ich bin hellauf begeistert von dieser ganzen Historie, die das Onkel Pös mit sich bringt oder gebracht hat. Und liebe diesen Laden und es ist so schade, dass es den nicht mehr gibt. Und in diesem Geiste möchte ich den Club hier auch gerne betreiben.
Das Onkel Pö ist ja jetzt nicht mehr da, aber es gibt ja noch Birdland, zum Beispiel Mojo Club, macht auch noch ein bisschen Jazz im Programm. Hast du konkret noch irgendetwas anderes im Sinn? Also was könnt ihr hier, was es da nicht gibt in den bisherigen Jazzclubs?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich das Birdland auch sehr liebe, denn ich habe Jahre dort um die Ecke gewohnt im Generalsviertel und war da sehr, sehr oft. Und das Birdland ist ein toller, traditionsreicher Club, der aber eine ganz andere Ausrichtung hat. Also der ist viel kleiner und hat ein bisschen anderes Konzept. Und inzwischen ist das Programm ja auch nicht nur rein Jazz, sondern die veranstalten ja auch andere Programmrichtungen. Bei uns ist es so, dass wir aufgrund der Größe einfach ganz anders agieren können und andere Künstler einladen können. Ja, das Mojo oder andere Clubs, die eben auch Jazz veranstalten, kann man natürlich auch nicht vergleichen, weil die eben keine reinen Jazzclubs sind. Und ich denke, dass das hier eine Bereicherung für die Stadt sein wird und dass wir alle miteinander da im Guten miteinander funktionieren und uns eher gegenseitig befruchten können, als dass wir und pushen können, als dass wir da in Konkurrenz stehen. Denn ich glaube, das ist einfach nicht miteinander vergleichbar.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass hier ein Jazzclub reinkommt und dann eben nicht der Heavy Metal Club? Also wer hatte die Idee, was steckt da für eine Idee dahinter?
Also die Idee, einen eigenen Club zu betreiben, die hatte ich schon lange und mein Geschäftspartner Robert von Bennigsen auch. Wir kannten uns damals noch nicht und wurden dann durch Dieter Ilk zusammengeführt. Der Dieter Ilk ist einer der bekanntesten, besten Bassisten Deutschlands, international auch gesehen. Und Dieter und ich, wir kennen uns seit Ewigkeiten. Wir haben uns in Schloss Elmau kennengelernt, als ich damals das Programm dort verantwortet habe.
Also das ist ein Jazzclub fern in Bayern, soweit ich weiß, oder?
Nein, Schloss Elmau ist in erster Linie ein Resort, ein Fünf-Sterne-Hotel, aber mit einer über 100-jährigen Konzert- und Veranstaltungstradition. Dort finden Klassik, Jazz, Weltmusik, Konzerte, aber auch Lesungen und politische Veranstaltungen statt.
Aber Bayern war richtig wenigstens.
Bayern ist richtig, ja, das war richtig. Dort haben wir uns kennengelernt und mein Geschäftspartner ist irgendwann mal nach einem Konzert zu Dieter Elk gegangen und hat ihm erzählt, dass er einen Traum hat, nämlich, dass er gerne einen Jazzclub besitzen oder eröffnen möchte, aber wusste nicht wie. Und ich wiederum hatte immer den Traum, einen eigenen Jazzclub zu betreiben, hatte aber die Mittel nicht. Und so hat Dieter uns zusammengeführt und wir haben dann miteinander gesprochen. Ich war erst skeptisch, weil viele Menschen denken, dass es ja mal eben so machbar ist, einen Club zu eröffnen oder irgendwas im kulturellen Bereich zu organisieren und zu veranstalten. Dem ist natürlich nicht so und der Robert ist dann dabei geblieben, nachdem ich ihm die Zahlen präsentiert habe und hat gesagt, okay, das machen wir zusammen und dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht und sind zusammen los, haben eine Gesellschaft gegründet, haben Immobilien angeguckt, 50 an der Zahl, mehr als 50 sogar, haben nie das Richtige gefunden und sind dann irgendwann hier in der Innenstadt gelandet, wobei unser Ziel schon auch war, in der Innenstadt zu landen. Wir wollten sehr, sehr gerne ins Zentrum der Stadt und hatten jetzt wirklich Glück, dass wir diese Immobilie hier am Alten Wall 20 gefunden haben.
Stichwort die finanziellen Mittel. Jetzt hier neben dem Rathaus in Hamburg, also ich persönlich stelle mir das nicht günstig vor. Ist das nicht alles ganz schrecklich teuer?
So ist es. Leider ja. Aber wir haben das große Glück, dass diese Immobilie recht versteckt liegt, also wie gesagt fleetseitig und dadurch schwer einsehbar oder eben findbar ist. Und die Immobilie stand recht lange leer und der Vermieter hatte Lust auf unser Konzept und ist uns dann entgegengekommen. Aber natürlich ist generell Hamburg schmerzhaft teuer, aber wir hatten jetzt, wie gesagt, auch Glück.
Wenn ich einen Jazzclub aufmachen will, neben dem Hamburger Rathaus, was zahle ich denn da eigentlich so?
Also wir sind jetzt bei 1,4 Millionen. Das ist weit mehr, als wir je geplant hatten. Und die ganze Kostensteigerung erklärt sich dadurch, dass die wirtschaftliche Lage das natürlich mit sich gebracht hat. Darüber hinaus hatten wir hier enorme Schallschutzauflagen und Ausbauten und dadurch ist einfach alles explodiert. Und wir mussten natürlich drauflegen. Wir haben zusätzlich nochmal einen Kredit aufgenommen, zusätzlich zu dem, den wir eigentlich schon aufgenommen hatten. Und damit ist das Bauthema jetzt zum Glück dann auch abgedeckt. Darüber hinaus sind wir jetzt dabei, die Tontechnik reinzubringen und die ganze PA und alles, was eben für die Musik jetzt wichtig ist. Und da hatten wir jetzt große Probleme und ich musste einfach die Stadt um Hilfe bitten, dass sie uns vielleicht ermöglicht, da aktiv werden zu können und nicht an letzter Stelle noch zu scheitern. Und die Fraktionen der Grünen und der SPD haben uns da freundlicherweise begleitet und jetzt 250.000 Euro aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2030 zur Verfügung gestellt. Und dafür bin ich extrem dankbar, denn jetzt können wir endlich auch wirklich dann Musik machen.
Ich will noch mal auf diese Förderung zurück. Ich habe ein älteres Interview mit dir gelesen, muss ein paar Jahre her sein. Da hast du mit deinem Club oder mit dem Club, für den du gearbeitet hast in Berlin, Quasimodo, hast einen Preis gewonnen, Club des Jahres, soweit ich weiß. Dann hat es da auch so ein kleines Preisgeld dazu gegeben. Und du hast dann der Taz gesagt, ah ja, das setzen wir zum Beispiel dafür ein, dass wir unseren Künstlern eine Grundgage bezahlen können. Und mich interessiert jetzt bei dieser Nummer, wie wichtig sind denn eigentlich Förderungen aus der öffentlichen Hand so generell in der Branche?
Ohne die würde es vielen Clubs gar nicht möglich sein zu existieren. Also insofern ist die Förderung sehr wichtig, aber ich bin da auch immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke, letztendlich muss man ja auch einen Betrieb führen und wirtschaftlich denken und insofern ist das eine Riesenhilfe, aber man darf sich darauf einfach nicht verlassen. Für mich, wie du schon richtig gesagt hast, ist es sehr wichtig, fair mit den Bezahlungen umzugehen Und das wird auch hier der Fall sein, dass die Künstler in jedem Fall die Minimalgage immer erhalten werden, denn das gebietet sich einfach. Also das muss sein, denn die Künstler müssen auch leben und die arbeiten dafür. Und das vergessen oft die Zuhörer oder die Konsumenten, dass da viel Arbeit dahinter steckt. Und das muss natürlich auch vernünftig honoriert werden. Aber es ist schon schwer, einen Kulturbetrieb ohne Förderung zu betreiben. Das muss ich schon sagen.
Wie verdiene ich denn eigentlich Geld mit so einem Club? Also was läuft so mit und was sorgt denn tatsächlich dafür, dass der Laden läuft?
Tatsächlich geht das Ganze nur über die Gastronomie. Also wir haben das Konzept, dass die Konzerte in sich tragfähig laufen müssen, also sprich die Kosten und die Einnahmen der Tickets sich irgendwie ausgleichen müssen. Und der Rest muss dann über unsere Gastronomie passieren.
Wie viele Leute werden hier denn eigentlich arbeiten, wenn das mal fertig ist?
Wir haben 3 feste Mitarbeiter inklusive meiner Person. Also das heißt, wir haben eine Produktionsleiterin und eine gastronomische Leiterin. Und der Rest der Crew wird dann aus Minijobbern bestehen. Und da werden wir mindestens 10 Personen haben, die dann rotierend im Einsatz sind.
Wir haben jetzt vorhin schon gesprochen so ein bisschen über Bürokratie als Thema der Wochen, als Thema dieser Tage. Ein anderes Thema dieser Tage ist ja dann tatsächlich auch der Fachkräftemangel. Also gerade auch so im Veranstaltungsbereich, im gastronomischen Bereich eigentlich noch viel mehr. Wie schwer ist es, Personal zu finden für einen Jazzclub?
Wir sind gerade auf der Suche nach den Minijobbern und ich spekuliere darauf, dass das ein attraktiver Arbeitsplatz ist und dass es vielleicht Studenten in der Stadt gibt, Jazzstudenten, Musikstudenten, die Lust haben, bei uns zu arbeiten, weil sie nicht nur einen Job haben, sondern eben auch einen Benefit dadurch, dass sie die Konzerte miterleben und die Künstler miterleben. Ich kenne das aus meinen vorangegangenen Arbeitsstätten. Also ich habe ja schon 2 andere Clubs geleitet und da war es immer so, dass die Studenten aus der Stadt es toll fanden, in den Clubs dann arbeiten zu dürfen, weil es einfach eine tolle Atmosphäre ist, Spaß macht und man tolle Leute trifft.
Ich habe nochmal eine ganz grundlegende Frage. Also ich werde auch noch mit dem Hafenklang sprechen. Das Hafenklang hier in Hamburg, alteingesessener Club, hat durchaus so ein paar größere Probleme in diesen Tagen. Und vom Hafenklang kommen nicht allein Klagen. Ich habe den Eindruck, in der Clubszene, in der Veranstaltungsbranche haben nicht wenige zu knabbern an so etwas noch wie Corona-Hilfen zurückzahlen und solchen Geschichten. Und ich habe den Eindruck, vielen geht es gerade nicht so gut. In diese Lage hinein macht ihr jetzt einen neuen Club auf. Warum ist gerade jetzt ein guter Moment für die Eröffnung eines Clubs?
Ja, es ist schon ein bisschen bekloppt, aber wir machen's. Ich muss dazu sagen, eigentlich hätte der Club schon vor 1,5 Jahren eröffnet sein sollen. Wir sind jetzt wirklich seit 3 Jahren schon dran. Wir haben 21 angefangen, wollten eigentlich 22 eröffnen, weil wir dachten, wir finden fix eine Immobilie und dann setzen wir das um. Und wie gesagt, hat die Immobiliensuche allein schon 1,5 Jahre gedauert, fast 2. Und dann jetzt hier der Ausbau auch nochmal 1,5 Jahre. Also insofern war das jetzt nicht unbedingt gewählt, das Datum. Aber früher wäre es natürlich genauso schwierig gewesen. Also es dreht sich dann im Kreis. Wir haben einfach gedacht, wir ziehen das jetzt durch, weil es unser Lebenstraum ist von uns beiden. Und wir wagen es. Und ich zähle jetzt einfach mal auf gute Energie und gutes Programm. Und wenn das Programm und die Stimmung, die wir hier haben werden, die Menschen erreicht, dann bin ich mir sicher, dass sie kommen werden und unterstützen werden, Tickets kaufen werden, die Konzerte besuchen werden und sich hier freuen, da zu sein und das miterleben zu dürfen. Also es ist verrückt in diesen Zeiten und ich bin natürlich auch sehr, sehr vorsichtig mit allem, aber wir ziehen das jetzt einfach durch, weil wir so lange schon dran sind und jetzt ist auch kein Weg zurück mehr.
Also die Antwort ist irgendwie sowas in Richtung Passion, ist es?
Unbedingt. Also es ist ein Herzensprojekt und es ist wirklich aus privater Motivation heraus und aus Überzeugung, dass das was Gutes ist und wir hoffen jetzt wirklich mal, dass die Menschen das annehmen und uns wohlgewogen sind.
Wir haben eben schon so ein paar Sachen angesprochen. Du hast ja tatsächlich auch schon so einige Sachen gemacht, so von wegen Passion. Also das Schloss Elmau haben wir angesprochen, den Club, in dem ich noch nie war, Unterfahrt in München, da warst du dann eben im Quasimodo in Berlin und nun also Hamburg. Und sag doch mal eben kurz ganz ehrlich, nach den vorangenannten schicken Städten, ist es zu kalt und windig?
Absolut.
Also welche Unterschiede nimmst du denn, mal das Wetter ausgenommen, war so zwischen der Jazz- und Clubszene in München, Jazz- und Clubszene in Berlin und jetzt eben Hamburg?
Man kann das unglaublich schwer vergleichen. Hamburg hat eine ganz eigene Dynamik. Ich glaube, es ist schwer, in Hamburg Menschen zu kriegen und zu bewegen, zu Veranstaltungen zu gehen, schwerer als wirklich in Berlin oder München. Aber die Jazzszene ist auch eine ganz andere als in München und in Berlin. Was ich sehr positiv in Hamburg finde, ist, dass es ein Verbund ist. Also dass die Jazzszene sehr gut miteinander vernetzt und verbunden ist. Und das ist ein sehr positiver, großer Unterschied zu den anderen Städten.
War eigentlich von vornherein klar, dass ihr nach Hamburg gehen würdet? Du hast die Immobiliensuche vorhin angesprochen, oder hätte das genauso gut Flensburg werden können oder Castrop-Rauxel?
Nein, es war ganz klar Hamburg.
Warum?
Also ich habe hier schon 13 Jahre gelebt und mein Geschäftspartner lebt hier seit 20 Jahren und für uns war ganz klar, dass es Hamburg sein muss. Diesen Club, den wir hier planen oder jetzt dann eben eröffnen werden, den gibt es so auch in Hamburg nicht und das fehlte einfach noch und deswegen war ganz klar die Wahl auf Hamburg gefallen.
Habe ich irgendetwas nicht gefragt, von dem du sagen würdest, oh, das ist aber total wichtig, das will ich unbedingt noch erwähnen?
Ja, ich kann einfach noch mal betonen, dass mir ganz wichtig ist, dass das hier ein Club wird, der für jeden was bietet und dass hier wirklich jeder willkommen sein wird und wir hier eine ganz ungezwungene, lockere und angenehme Atmosphäre erzeugen wollen. Also es wird kein Bling-Bling-Shishi-Laden, sondern wirklich ein Jazzclub im besten Sinne. Ich kann nur noch mal das Onkel Pö erwähnen. Das wäre für mich das Schönste, wenn es so ein Club wird, in den die Leute strömen und wissen, sie können Musiker entdecken, die bald irgendwie auf den ganz großen Bühnen stehen oder einfach einen guten Abend haben. Und das wäre mein größter Wunsch und deswegen würde ich das gerne noch erwähnen.
Fee Schlenschild, vielen Dank für das Interview.
Danke auch.
So sieht es aus auf der Baustelle des Sneaker Jazz Clubs. Hier geht es gleich weiter mit einem kurzen Blick aufs große Ganze mit dem Konzertveranstalter Berthold Seliger, gefolgt von einem Blick ins Kleine zum Hafenklang in Hamburg. Vorher aber noch ein bisschen Musik. Fee Schlenstedt hatte einen Musikwunsch. Wenig überraschend handelt es sich dabei um Jazz, einen Klassiker, Duke Ellington, Charlie Mingus und Max Roach, Fleurette Africaine. Thank you. Ihr hört Nachtclub über Pop, NDR Blue, heute mit einem Blick in die deutsche Clublandschaft. In Hamburg mussten in den vergangenen Jahren einige Clubs schließen oder sie wurden verdrängt, wie das Molotow zum Beispiel. Auf der anderen Seite gibt es dann Mega-Events wie die Taylor Swift-Konzerte. Man hat den Eindruck, die einen krepeln rum wie nie, die anderen können sich vor Aufmerksamkeit gar nicht retten. Meine Kollegin Charlotte Oehlschlegel hat mit dem Konzertveranstalter Bertolt Seliger gesprochen und ihn gefragt, ob da gerade eine besonders große Schere entstanden ist zwischen den Megastars und der subkulturellen Szene.
Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Ich sehe auch diesen riesigen Kontrast. Der ist allerdings seit Jahren schon zugange, wurde sicher durch die Pandemie noch verschärft. Wir haben auf der einen Seite die Großkonzerte, die immer mehr zur Eventisierung der Musik beitragen. Und auf der anderen Seite haben wir die kleinen Festivals, die Clubs, die angesichts der Kostensteigerung und anderer Probleme natürlich wirklich zum Teil mit dem Rücken an der Wand stehen. Und vor allem natürlich auch, weil sie keine rechtliche und wirtschaftliche Absicherung haben. Das ist das, was ich immer unter dem Begriff Kulturraumschutz zusammenfasse. Wir müssen eigentlich um eine Gleichstellung der Clubkultur und der Spielstätten haben mit dem, was die Hochkultur hat. Also niemand würde ja auf die Idee kommen, die Elbphilharmonie abzureißen, damit da teure Luxuswohnungen installiert werden. Wobei, schlechtes Beispiel, die gibt's ja schon, die sind da schon integriert. Aber Sie wissen, was ich meine. Dagegen die Clubs wie Molotow oder Hafenklang in Hamburg, in Berlin, Ilde Renate jetzt sogar das Watergate wird schließen. Die sind mit drastisch steigenden Gewerbemieten konfrontiert, wo sich das alles nicht mehr rechnet.
Tja, aber wie diesen Problemen begegnen? Bertolt Seliger hat ein paar Vorschläge.
Also zum einen einen wirklichen gesetzlichen Kulturraumschutz, also der zum einen die Immobilien sozusagen schützt, der aber auch eine wirtschaftliche Komponente beinhaltet, dass man also im Grunde die Mieten, sagen wir mal, auf Inflationsniveau deckelt und sagt, diese Kultur ist uns in den Innenstädten wichtig und die wollen wir erhalten. Das ist eben auch eine wirtschaftliche Frage. Dann bräuchten wir natürlich, und das scheint mir ganz besonders wichtig, endlich diese Novellierung des Baurechts. 2021, mitten in der Pandemie, gab es ein Entschließungsantrag im Bundestag, dass die Clubs und Live-Spielstätten als Kulturspielorte anerkannt werden sollten. Das ist bis heute nicht passiert. Ganz im Gegenteil, jetzt gab es eine Novellierung des Baurechts und die Kulturstätten, also die Clubs, wurden als Kulturorte zweiter Klasse definiert und sind immer noch nicht abgesichert. Da ist die Politik irgendwie, ich weiß es nicht, was da passiert. Was macht Frau Roth beruflich? Was ist mit den ganzen Fraktionen, die damals im Bundestag dafür gestimmt haben und die sich jetzt offensichtlich nicht mehr daran erinnern können? Ja. Also da ist dringend etwas nötig, dass wir da wirklich vorankommen und die Clubkultur absichern.
Gefördert werden die Kleinen der Szene durchaus, etwa aus dem sogenannten Musikfonds des Bundes. Dessen Budget wurde erst 2024 von 2 Millionen Euro auf 5,25 Millionen Euro angehoben. Aber der Bund muss sparen. Für 2025 wird der Etat des Musikfonds jetzt wieder auf 2,9 Millionen Euro zusammengestrichen. Was das für Folgen hätte, noch einmal Bertolt Seliger.
Das ist eine Katastrophe für die freie Szene. Denken Sie in Hamburg zum Beispiel an Kampnagel, was ja nicht nur ein Spielort für Theater und Tanz und alles Mögliche ist, sondern auch für Popkultur. Das wunderbare Sommerfestival jeden August. Oder ich habe da Bonnie Prince Billy im Oktober spielen. Wir haben die Residenz da gehabt. Also das sind ja solche Sachen, die einfach die kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft überhaupt erst ermöglichen. Und wenn diese Orte, Kampnagel in Hamburg, in Dresden, dann der Musorturm in Frankfurt, wenn deren Zuschüsse drastisch reduziert werden oder sogar gestrichen werden, dann stirbt ein Stück kultureller Vielfalt. Und das ist natürlich eine Katastrophe für unsere gesamte Kultur in der Gesellschaft.
Sagt der Konzertveranstalter Bertolt Seliger. Das Interview führte Charlotte Oehlschlegel. Bertolt Seliger hat es eben schon angesprochen, die Sorgen des Hafenklangs in Hamburg. Auch dort war ich gerade auf Besuch und habe mich mit Thomas Lengefeld vom Betreiberkollektiv unterhalten über Crowdfunding, Probleme und Hoffnungen, das alles gleich hier bei Nachtclub über Pop. Thank you.
Nachtclub über Pop, jetzt inzwischen im Hafenklang, das heißt eigentlich schräg oben hinterm Hafenklang in einem Büro. Mir gegenüber sitzt Thomas vom Betreiberkollektiv. Moin Thomas.
Hallo, grüßt euch.
Vielleicht für diejenigen, die ein bisschen weiter draußen wohnen und Hamburg gar nicht so kennen, mal ganz grundlegend gefragt, Hafenklang, was ist das eigentlich?
Hafenklang ist inzwischen halt bekannt als Musikclub. Es gibt aber auch ein Tonstudio gleichen Namens hier im gleichen Haus. Das Haus Holzhafen oder der Fischmarkt ist 50 Meter von hier weg, hat eigentlich zwei Clubs drin. Das ist der Goldene Salon im ersten Stock und der große Saal im Erdgeschoss. Das Ganze wird von einem Verein geführt, dem Hafenklang Kultur e.V., den legalen Status mit einer Live-Konzession haben wir seit 2000. Jetzt sind wir gerade dabei, mit unserem auslaufenden Mietvertrag zu kämpfen. Und ja.
Ich habe es vorhin in der Anmoderation schon mal grob erwähnt, was ich mir beim Hafenklang vorzustellen habe, aber vielleicht mal ein bisschen genauer drauf. Wenn ich jetzt Kulturprogramm haben möchte in Hamburg und auf einmal finde ich mich im Hafenklang wieder, was für eine Art Kultur gibt es denn hier?
Also Schwerpunkt ist schon Live-Kultur, ja, wir nennen es irgendwie popkulturell. Wir haben aber eine sehr große Range an Musikstilen, bedienen da eigentlich fast alles außer Rechtsrock und Schlager. Aber ja, das wird von mehreren Bookern und Bookerinnen hier gestaltet, kuratiert das Programm. Und am Wochenende gibt es sowohl Konzerte als auch elektronische Partys. Und gelegentlich Lesungen, Theater gab es auch schon hier im Haus.
Was jetzt ja gerade läuft, und ich glaube, heute ist der letzte Tag, zumindest steht das so online. Ihr habt ein Crowdfunding aufgesetzt, weil es euch finanziell nicht so gut geht gerade. Ich habe heute Morgen nochmal geguckt, 162.000 Euro sind zusammengekommen. Also wir haben heute, das Interview wird voraufgezeichnet, den 20. September, von einem Ziel von 258.400 steht da. Bevor wir jetzt nochmal genau auf die Zahlen kommen, grundlegend gefragt, warum braucht ihr das Geld?
Es hat nach Auslaufen der Corona-Hilfen im Sommer 23 bis zum Sommer 24 einen Verlust im Veranstaltungsbetrieb von etwa 100.000 Euro gegeben. Und wir haben dann eine Prüfung einer Insolvenz angeschoben und uns da beraten lassen. Soweit ist es noch nicht gekommen, aber um halt weiter handlungsfähig zu bleiben und weiter veranstalten zu können, haben wir halt als allererstes dieses Crowdfunding aufgesetzt und gleichzeitig noch so andere Maßnahmen halt ergriffen. Ja, das Crowdfunding ging relativ schnell durch die Decke. Also zum einen halt kam halt innerhalb von 24 Stunden waren wir bei über 80.000 Euro, was eine riesige Wertschätzung unserer Arbeit hier erstmal ist. Genau, inzwischen stehen wir da bei 162.000. Also dieses Crowdfunding-Ziel, das ist einfach eine Einstellung bei der Crowdfunding-Plattform. Also es dynamisiert sich automatisch.
Ich hatte mich eben tatsächlich schon gewundert, warum so präzise 400 Euro.
Ich kann das mathematisch gerade gar nicht erklären, wie die das machen, aber ja, wir hatten 100.000 Euro eher so in die Texte reingeschrieben. Das war halt der Verlust, den wir halt, wie gesagt, in einem Jahr hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir starten erstmal damit, weil diese Zahl auch unglaublich hoch ist. Also da haben schon einige von uns hier gesagt, das schaffen wir ja nie. Und wie gesagt, dann ging es halt über ein Wochenende war das Geld drin und ja, also wenn man jetzt so die Gebühren, die die Crowdfunding-Plattform nimmt und
dann was wären denn da die Gebühren?
Das sind 5%, die Plattform bekommt und wir bieten ja auch Gegenleistungen an, von T-Shirt bis lebenslanger Dauerkarte. Das sind quasi halt dann Verkäufe mit einer Umsatzsteuer drin und wir haben das mal so überschlagen. Also nach jetzigem Stand kommen wir am Ende bei etwa 120.000 netto raus. Ja, seitdem liegen halt natürlich noch so ein paar größere Rechnungsposten und wenn wir die direkt begleichen, wenn das Geld ausgeschüttet wird, starten wir etwa mit so 80.000, 90.000 Euro ins nächste Jahr, was dann im Umkehrschluss natürlich bedeutet, so lange reicht es nicht, wenn sich die Situation grundlegend nicht ändern wird.
Bevor ich darauf komme nochmal, also da sind jetzt mehrere Folgefragen drin, ich fange mal ganz von vorne an. Wo kommen die Miesen eigentlich her? Ich gebe es ja jetzt wirklich schon eine ganze Weile. Warum jetzt diese schlechtere finanzielle Situation?
Ich erkläre das mal am besten am Beispiel eines einzelnen klassischen Konzerts mit so, sagen wir mal, zwei Bands, internationale Bands, die auf Tour kommen, die relativ unbekannt sind. Die bekommen so Pi mal Daumen einen 60-40%-Deal auf die Eintrittseinnahmen angeboten. Also 60% bekommen die KünstlerInnen und 40% haben wir für die Produktionskosten über. Der sogenannte Break-Even-Punkt, also der Punkt, wo die Produktionskosten über die Eintrittsgelder gedeckt sind, der war vor Corona 2018, 2019, lag der etwa bei 80 zahlenden Gästen, die im Schnitt so 12, 13 Euro an der Tür gelassen haben. Also Vorverkauf etwas billiger, Abendkasse etwas mehr. Aktuell ist das so, dass wir, um in die schwarzen Zahlen zu kommen, eher so 130, 140 Personen brauchen, die aber dann schon 15 bis 17 Euro Eintritt zahlen. Was dann so bedeutet, wenn ich jetzt eine Band mache, die hier noch niemand kennt, also ins Risiko gehe und denen so einen Deal anbiete und wir stehen mit 50 Leuten da, dann kann man ja ausrechnen, dann fehlen dann irgendwie halt 90 Leute, 15 Euro und ja, dieser Verlust schaukelt sich dann so hoch. Früher war das halt auch so, dass wir intern die Konzerte subventioniert haben, also gut laufende elektronische Partys vom Wochenende haben es möglich gemacht, dass wir risikobehaftete Konzerte auch unter der Woche machen konnten. Und das funktioniert gar nicht mehr. Genau. Und das, so kommt, dass das quasi das Tagesgeschäft so verlustreich ist nach Corona. Das Ausgehverhalten hat sich geändert. Also viele ältere Leute, die zu uns gekommen sind, haben jetzt andere Hobbys oder kommt Ausgehen einfach gar nicht mehr in die Tüte. Die Jüngeren haben sich nach anderen Alternativen umgeguckt, sind anders musikalisch sozialisiert inzwischen. Es fehlt tatsächlich eine Ausgehgeneration, nennt es halt posttraumatische Pandemiestörung. Also die Kids haben das Cornern gelernt, eine Bluetooth-Box und Kioskbier reicht ja inzwischen aus. Spotify gibt die Playlist her. Und das Trinkverhalten hat sich verändert. Natürlich spielt das auch immer eine Rolle für uns, wirtschaftliche Rolle, was an der Bar konsumiert wurde, womit man auch halt Kosten des Clubs bezahlt. Ich finde es ja nicht schlecht, also das gesamte Saufen irgendwie so ein bisschen rückläufig ist. Ist es tatsächlich so, also wenn man sich so die Pro-Kopf-Umsätze bei Veranstaltungen anguckt, das ist deutlich zurückgegangen. Das sind so die wesentlichen Ursachen. Es ist jetzt gar nicht so, dass da von außen viel kam. Ja, wir hatten eine Toilettenbaustelle, die hat uns etliche Veranstaltungen gekostet. Und ja, wir müssen Corona-Hilfen zurückzahlen. Aber eigentlich ist das relativ gering gegenüber dem Verlust im Tagesgeschäft. Und es ist uns sehr wichtig, dass man auch solche Konzerte, die risikobehaftet sind, machen, also halt einfach nur etablierte Bands, die diese 150 Leute im Break-Even einspielen, das ist ja irgendwie auch langweilig und vor allem auf Dauer für die Musikwelt an sich halt schlecht. Wenn es kaum noch Veranstaltungsorte gibt, die Neues probieren kann, dann wird es irgendwann eng auch auf den größeren Bühnen. Und ja, das ist eigentlich das, was wir gerade propagieren und halt versuchen auch den Branchenriesen klarzumachen, dass es ja wohl nicht in deren Interesse sein kann, dass unabhängige Konzertbühnen, wie das Hafenklang ist, wegbrechen.
Du hast es in einer vorangegangenen Antwort schon angedeutet. Ihr könnt jetzt erstmal ausstehende Zahlungen tätigen mit dem zusammengekommenen Geld aus dem Crowdfunding und es bleibt noch ein bisschen was über. Aber das, was du eben beschrieben hast, also so die, ich nenne es jetzt mal die Grundmisere, die bleibt ja weiter bestehen. Also was wollt ihr denn machen, um nicht quasi ins nächste Crowdfunding reinzulaufen? Wie wollt ihr denn aus diesen ungünstigen Bedingungen im Alltag rauskommen?
Ja, diese Frage mussten wir jetzt sehr oft beantworten und wir können das Rad nicht neu erfinden. Es ist ja tatsächlich auch so, dass wir vom Lohnniveau ja an den untersten Limitgrenzen sind, also halt sprich Mindestlohn teilweise nur zahlen können und selbst Fachkräfte wie Ton- und Lichttechnik oder halt auch Büro-, Orga-, Management-Ebene des Clubs sind weit unter Markt bezahlt. Also da lässt sich wenig dran drehen. Ja, Veranstaltungskonzepte ausprobieren steht auf jeden Fall an der Tagesordnung. Aber was ich gerade eben schon gesagt habe, jetzt alles weglassen, was risikobehaftet ist, nee, also ganz ehrlich, also dafür macht man das hier nicht. Also das ist dann jetzt einfach so mal die Hoffnung, dass wir so weit kommen, dass es Änderungen in den Haushaltsetats bei der Kulturbehörde gibt, unabhängige Bühnen besser gefördert werden. Ne? Also ich ziehe mal so einen Vergleich irgendwie ran. Also ich mag Kampnagel sehr. Kampnagel ist bekannt als Theater, bekommt eine Theaterförderung, aber macht auch sehr viele Clubkonzerte und Clubveranstaltungen. Das finde ich ja gut. Die haben einen sehr guten Geschmack. Die holen sehr viele Bands nach Hamburg, die sonst gar nicht nach Hamburg kommen würden. Aber es steckt immerhin die Theaterförderung dahinter und das macht das halt dann wieder so ein bisschen zwiespältig. Also wenn ich auf eine Band biete, die mir angeboten wird, die auf Tour kommt, zahlt Kampnagel einfach 1.500, 2.000 Euro mehr Gage und damit ist der Club raus. Ja, das ist halt am Ende sehr schade so. Ne? Also das eine Theaterförderung, also hier geht es dann um große sechsstellige Summen und Hafenklang bekommt lediglich 15.000 Euro im Jahr von der Kulturbehörde. Der sogenannte Live Concert Account, LCA, da gibt es halt eine Summe, die auf alle Clubs aufgeteilt wird. Das richtet sich nach einer GEMA-Gebühr aus den Vorjahren. Da sind die Verhältnisse einfach komplett in Schieflage.
Was hättet ihr denn eigentlich gerne von der Behörde?
Ja, beziffern möchte ich das jetzt nicht. Also da muss man mal drüber reden. Ich kann da jetzt halt keine Zahl sagen, aber die Gespräche haben angefangen. Das Bewusstsein ist jetzt da, auch dank unseres Crowdfundings. Ja, also wir haben es eigentlich nur in unserem Speckgürtel auf Social Media geteilt und das ging halt sehr schnell, dass die Presse da war. Und ja, also es kommen wöchentlich immer mehr Presseanfragen rein. Und dadurch ist die Kulturbehörde oder überhaupt die Politik irgendwie wach geworden. Und es ist jetzt, ja, stimmt eigentlich, wenn diese Clubs wegbrechen, dann brauchen wir irgendwie nicht zu weinen, auch dass sich das kulturelle Leben der jungen Leute immer mehr nach Berlin verlagert, weil da einfach diese Ausgehkultur besser gefördert wird und mehr gewollt ist als in Hamburg. Genau, das Molotow hat ja auch schon irgendwie laut gemacht und letzten Winter waren da 5.000, 6.000, 7.000 Leute auf der Straße, als es hieß, irgendwie die müssen aus dem Gebäude raus. Neulich war ich eingeladen auf so einem runden Tisch der Stadt Hamburg und wo ganz viele Stiftungen auch saßen. Da habe ich mal im Kopf nachgerechnet, seit 2010 sind mir 9 Clubs eingefallen, die allein hier so im Umkreis von 2 Kilometern auf St. Pauli, die es nicht mehr gibt. Und also innerhalb von kurzer Zeit. Also wenn ich mir noch überlege, was so 2005 bis 2010, wie viele Möglichkeiten man in Hamburg hatte, von Club zu gehen und Veranstaltungen mitzunehmen, da wird es auf St. Pauli Süd jetzt gerade wirklich eng. Also ja, da gibt es kaum noch was. Und wie gesagt, hier ist ein auslaufender Mietvertrag. Aus der Urbanität wird diese Clublandschaft immer mehr vertrieben in Hamburg. Und was am Ende überbleibt, sind halt diese Trash-Touristendinger auf der Reeperbahn mit irgendwie Wodka-Bombe und Ficken 2,50. Ja, das kann es aber irgendwie nicht sein.
Du hast es vorhin schon so mal ein bisschen angedeutet, aber ganz genau sind wir noch nicht drauf gekommen. Wie viel Geld brauche ich denn überhaupt pro Jahr, um so einen Club wie das Hafenklang zu betreiben?
Den Club wie das Hafenklang, also ich kann natürlich unsere Fixkosten, also wir haben im Monat etwa 40.000 Euro an Fixkosten außerhalb des Veranstaltungsbetriebs, also Personalkosten, Miete, Strom, GEMA und so weiter und so fort. Was ich gerade schon gesagt habe, also aktuell sind die Überschüsse im Veranstaltungsbetrieb nicht annähernd in der Höhe, um das zu tragen. Also unser Verlustantrag ist im Schnitt aktuell bei 10.000 Euro im Monat. Und wir machen nichts anders als vor der Pandemie. Haben sogar noch die Preise erhöht während der Pandemie.
Haben wir jetzt über einen Punkt nicht gesprochen, der dir in diesem Zusammenhang noch wichtig wäre?
Also was ich gerade schon gesagt habe, dass wir eingeladen werden zu Gesprächen mit Politik und ja mit Stiftungen, die halt signalisieren, das geht nicht, dass es euch irgendwann nicht mehr gibt. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter, positiver Nebeneffekt der ganzen Aktion. Ja, da gab es halt tatsächlich auch so ernsthaft so Zeichen irgendwie, fragt er mal, ob man nicht das Haus kaufen kann. Und sowas gehen wir jetzt mal an. Also hat diese Not, diese Geldnot hat dann auch so eine gewisse Dreistigkeit bei uns freigesetzt. Und ja, also hat die, wie gesagt, die Branchenriesen bin ich halt auch angegangen. Also hab da einfach mal geklopft und gesagt, hier, da müssen wir weitermachen. Ja, das sind so die Sachen, die jetzt, ja, neben den Veranstaltungen, die wir hier machen, die wir so ein bisschen als Mission sehen. Genau. Ja, vielen Dank.
So, und ich kann noch nachliefern, aus der Ferne des Studios. Das Crowdfunding des Hafenklangs ist nun offiziell durch. Endstand 175.573 Euro. 3.344 Leute haben was gespendet. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Band, die demnächst im Hafenklang zu sehen sein wird. Die Band Zement ist dort am 31. Oktober zu Gast im Goldenen Salon. Und das war Nachtclub über Pop für heute. Ich bin Henning Cordes. Tschüss, macht es gut. The man is yours.